Guten Morgen. Behalte das Wort Sehnsucht in Gedanken, das Sepp gesagt hat. Das haben wir auch im Gebet gehabt. Sehnsucht ist ein gutes Wort. Wir sind in der Predigtreihe Königreichsschlüssel. Und bei Königreichsschlüssel habe ich heute vor, euch den Königreichsschlüssel Ewigkeitsperspektive aufzufalten. Das ist nicht meine erste Predigt über Ewigkeitsperspektive und ich fürchte auch nicht meine letzte, aber das ist was, was mich so sehr beschäftigt, dass ich immer wieder dahin zurückkomme und mir denke, ich denke da so viel drüber nach und ich habe es immer noch nicht begriffen und dann denke ich natürlich von mir an euch und denke ich, na, wenn ich es nicht begriffen habe, habt ihr es nicht begriffen, also können wir zusammen drüber nachdenken. Wenn ihr das schon begriffen habt, preist euch, nein, preisen wir den Herrn, aber dann habt ihr auf jeden Fall ein großes Stück ergriffen. Und ich finde so ein Jahresende, ein neues Jahr ist für mich immer ein Moment, wo ich anfange, über Dinge nachzudenken, die im alten Jahr waren, und mich ein bisschen zu fragen, Herr, was bringst du im neuen Jahr? Und was mir immer so auch interessant ist, ist die Jahreslosung anzuschauen. Und jetzt meine Frage an euch, kennt ihr die Jahreslosung von diesem Jahr? Ich finde, es ist eine sehr interessante Jahreslosung. Also öfters ist es ja so, dass man sie durchliest und sagt, ja, gut, prima. Und dann guckt man sie am Ende des Jahres wieder an und sagt, okay. Aber ich glaube, dass das echt eine Wegweisung ist. Diese Jahreslosung ist für mich eine Wegweisung und ich möchte sie euch als Wegweisung weitergeben. Und erstmal, damit ihr wisst, wovon ich rede, die Jahreslosung 2013 steht in Hebräer 13, 14 und es heißt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben hier keine bleibende Stadt, denn die zukünftige, die suchen wir. Oder nach der sehnen wir uns. Sehnsucht ist so eine Sache. Damit wir wirklich sagen können, ich sehne mich danach, muss ich wissen, nach was ich mich sehne. Und das habe ich für mich festgestellt, dass ich alles im Hinblick auf die Ewigkeit tun, überhaupt keine Vorstellung habe, wovon ich eigentlich rede. Aber ich weiß, es wird gut sein. Aber ich denke mir, wenn ich es noch mehr begreifen würde, was es heißt, Ewigkeit, was Gott sich für mich ausgedacht hat, wenn ich noch mehr ergreifen kann, wie gut er ist und was er für mich geplant hat, desto mehr wird dieses Sehnen auch noch mit Begeisterung, mit Kraft, mit Stärke gefüllt sein, desto mehr wird dieses Sehnen mir nicht so schwer fallen, versteht ihr, was ich meine? Desto mehr wird es ein natürliches Verlangen sein, das nicht zu bremsen ist. Und wenn man über Ewigkeit nachdenkt, ist es ganz gut, vielleicht damit anzufangen, über Leben nachzudenken. Das Erste, was mir zu Leben eingefallen ist, ist, ich lebe wahnsinnig gerne. Ich finde, Leben ist ein Geschenk. Es ist toll zu leben. Es ist eine Freude zu leben. Es ist kostbar. Leben ist kostbar. Und ich bin sehr dankbar, dass ich leben darf. Und im Leben ist so viel Freude. Im Leben ist Schaffenskraft. Im Leben ist Genuss. Leben ist was Tolles. Aber so toll Leben auch ist, so zerbrechlich ist Leben auch. Und man kann sich nie sicher sein, dass das Leben, das man heute hat, dass es einem gewährleistet ist für die nächsten 50 Jahre. Oder dass man morgen noch leben wird, man weiß es nicht. Es gibt kein Anspruch auf Leben. Ich habe kein Recht auf die nächsten 50 Jahre. Vielleicht habe ich sie, vielleicht nicht. Was fällt mir noch zu Leben ein? Leben ist manchmal sehr beschwerlich. Und das kennt jeder auch und manche mehr als andere. Das Leben nicht immer jeden Morgen ist mit, oh toll, dass ich lebe, vielen Dank, dass ich diesen Tag erleben darf. Sondern es gibt Tage, wo wir aufstehen und wo wir feststellen, es ist ermüdend oder es ist anstrengend. Manchmal leben wir auch und wir sind mit Schuld belastet oder wir leben in Trauer. All das gehört auch zu Leben. Und es gibt noch einen Aspekt, der sehr entscheidend ist, wie wir leben. Und das ist die Frage, Was ist deine Vorstellung, was kommt nach deinem Leben? Die Art und Weise, wie du jetzt lebst, wird zu einem großen Teil, ob du willst oder nicht, davon bestimmt, wovon du ausgehst, was danach kommen wird. Und darauf möchte ich mich heute zentrieren. Was kommt danach? Wie groß ist unsere Vorstellung von dem, was danach für uns kommt? Du lebst anders, wenn du davon ausgehst, dass du ewiges Leben hast und dass Gott was Gutes für dich bereitet hat, wie wenn du davon ausgehst, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Du musst anders leben, sonst stimmt was mit dir nicht. Weder in der einen Richtung noch in der anderen Richtung, in beiden Richtungen. Wenn du nicht anders lebst, wenn du glaubst, dass du ewiges Leben hast, wie wenn du davon ausgehst, dass morgen für dich alles vorbei ist und du dann einfach nur noch Atome bist, da muss ein Unterschied sein. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, was würde es für uns bedeuten, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive, dieses andere in unserem Leben, wenn wir das ergreifen würden? Was machen Menschen so? Und alle Menschen haben Pläne für die Zukunft. Manche für das Hier und Jetzt, manche für das Weiter Entfernte. Aber sobald sie einen Plan haben, leben sie ihr Leben danach. Und dann habe ich, wahrscheinlich nicht ganz unbeeinflusst vom Fernseher, das gebe ich zu, darüber nachgedacht, ab dem 17. Jahrhundert sind Menschenmassen ausgewandert. Menschen waren in Deutschland oder in Europa und sie haben gehört von Amerika, dem Ort schlechthin. Und sie haben ihre Situation hier angeguckt und sie standen dann und haben gesagt, wir werden religiös verfolgt. Es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte. Ich kann mein Leben hier kaum bestreiten, aber ich habe gehört von einem Land, in dem es Unmengen an Platz gibt. Wenn ich hier so gut wie nichts habe, da kann ich mein großes losziehen. Da werde ich eine tolle Zukunft haben. Und in dem Moment, je mehr Menschen davon gehört haben, je öfter sie gehört haben, wie super die Zukunft dort sein wird, haben sie angefangen, alles zu verkaufen, alles herzugeben, was sie hier haben und haben den Weg bestritten nach Amerika, sind auf diese Reise gegangen. Was mir das zeigt, ist, wenn ich irgendwas in meiner Zukunft habe, wo ich sage, ja, daran glaube ich, das ist was, dann hat das eine Auswirkung auf mein Hier und Jetzt. Diese Menschen, die, nennen wir es mal, eine Möglichkeit auf eine bessere Zukunft sahen, die für sie erreichbar schien. Es sind ja nicht mal alle angekommen, ja? Aber du sahst eine Möglichkeit, die dir eine bessere Zukunft ergibt und es erscheint dir, du könntest das machen. Daraufhin haben die alles verkauft. Sie haben ihr letztes bisschen hergegeben. Sie haben ihrer Verwandtschaft lebwohl gesagt. Sie haben ihren Freunden gesagt, ich gehe nach Amerika. Ich mache mein großes Glück dort. Und ich habe mich gefragt, was macht diesen Unterschied? Was brauchst du? Du musst eine Vorstellung haben von dem, was da kommen wird. Du musst eine Vorstellung haben, warum du etwas tust. Und mir ist so eine Person eingefallen. Und versetzt euch mal in die Lage, ihr seid ein kleiner Bauer. Ihr seid ein kleiner Bauer und ihr lebt irgendwo in der Pfalz. Im 18. Jahrhundert. Und ihr könnt eure Familie so gut wie nicht ernähren. Ja, ihr habt Schulden ohne Ende. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Ihr hört, dass der Nachbarhof gerade eben von einer Seuche heimgesucht wurde. Ihr seht, wie Menschen um euch herum sterben, wie es allen schlecht geht. Und es kommt einer zu euch und es sagt jemand, geh nach Amerika. Hast du gehört? Der Bauer von nebenan, der da hingegangen ist, der hat jetzt Riesenländer. Hast du gehört? In Amerika, da gibt es unendliche Weiten, da kann jeder so viel Land haben, wie er will. Hast du gehört, den Leuten dort geht's gut. Die haben Unmengen an Sachen. Und dann vergleichst du das mit dem, was du hier hast und irgendwann mal sagst du, ich gehe jetzt auch nach Amerika. Oder? Dann sagst du, Schluss, aus, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt. Was macht den Unterschied? Den Unterschied macht, dass dieser Bauer ganz viel gehört hat von Amerika. Je mehr er davon gehört hat, desto mehr ist in ihm dieses Ding gewachsen. Ich glaube, das erste Mal, wo jemand sagte, naja, geh doch nach Amerika, war wahrscheinlich so, warum sollte ich? Aber je mehr du hörst, hey, da ist etwas anderes, desto mehr wächst in dir, oder wächst in ihm, in dem Fall, dieser Wunsch zu sagen, gut, dann gehe ich. Und dann breche ich hier alles ab und ich verkaufe alles, was ich habe und ich gehe. Und ich, Amerika ist das eine, ja, und wir wollen auch nicht ganz vergessen, dass relativ viele Leute da ihr Glück nicht gemacht haben und einige auch dabei gestorben sind auf dem Weg dahin, ja. Ich will nicht Amerika als gelobtes Land verkaufen. Ist nur ein Beispiel. Mir geht es darum, dass wir eine Aussicht auf eine Zukunft haben, die weit, weit, weit alles übersteigt, was wir uns vorstellen könnten an guten Sachen. Und da möchte ich hin, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was suchen wir? Was für eine Vorstellung steht dahinter? Was hat Gott uns bereitet? Damit wir diese Jahreslosung ergreifen können, damit ich sie ergreifen kann, ich merke, ich kann sie umso besser ergreifen, je besser meine Vorstellung von dem ist, was ich eigentlich suche. Was sagt die Bibel, dass wir suchen? Und ich habe euch nicht die Bibelstellen dazu, aber ich erzähle euch einfach, was man in der Bibel finden kann, welche Aussagen getroffen werden über die Ewigkeit. Mal abgesehen davon, dass die Ewigkeit perfekt ist, dass es nicht besser geht, sind das Sachen, die in der Bibel drin stehen. Es wird eine neue, eine unvergängliche Erde geben, einen unvergänglichen Himmel. Und das himmlische Jerusalem ist ein Ort großer Freude und großer Schönheit. Die Gerechten werden dort sein und es wird keine Tränen geben und es wird keinen Jammer geben und es wird kein Leid mehr geben. Und wir werden einen neuen Körper haben, der nicht altert, der nicht krank wird, der nicht schwach werden kann. Es wird dort Essen und Trinken geben. Es wird ein Festmahl geben. Es wird da Freude geben. Das ist nicht staubig. Das ist nicht öde. Es wird unendliche Freude geben. Gott ist derjenige, der Freude erfunden hat. Gott ist derjenige, der Genuss erfunden hat. Gott ist derjenige, der Wohlsein erfunden hat. Und das in Fülle wird dort sein. In der Bibel lesen wir von Wohnungen. Ich meine, wir haben alle keine genaue Vorstellung, wie wir dann aussehen werden. Ich bin mir sicher, besser als jetzt, auch wenn du hübsch bist, besser als jetzt. Und es wird Wohnungen geben. Keine Ahnung, wie die aussehen. Es wird ein gläsernes Meer geben, auf das freue ich mich schon mächtig. Ich kann mir das toll vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was Gott meint, wenn er sagt, die Straßen werden aus Gold sein, die es gläsern ist. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es klingt gut. Ja, es ist toll. Es ist toller als alles, was wir hier gesehen haben. Und das merken wir auch. Wenn Johannes schreibt, es wird gläserne, goldige Straßen geben, dann heißt es einfach nur so viel wie, er hat keine Worte gefunden, um das zu beschreiben, weil es nichts hier gibt, was das irgendwie beschreiben kann. Aber es wird toll sein. Es wird keine Einsamkeit mehr geben. Es wird eine perfekte Gemeinschaft da sein. Und auch wir werden da, so unterschiedlich wir hier sind und so sehr wir uns manchmal übereinander ärgern, ich weiß nicht, wie Gott das schafft, aber wir werden uns da nicht mehr ärgern übereinander, sondern wir werden den anderen erkennen und wir werden uns daran freuen, wie er ist. Und wir werden alle zusammen, alle, die wir hier sind und die wir Jesus kennen, werden dort zusammen sein und es wird toll sein. Es soll nicht heißen, dass es jetzt nicht toll ist, aber es wird richtig toll sein, okay? Und was wird noch sein? Wir werden die ganze Zeit Neues von Gott lernen. Wir kommen da nicht an und du weißt alles und bist fertig für die Ewigkeit, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir ganz, ganz, ganz viel wissen werden und dass Gott so groß ist, dass wir immer noch ewig Neues von ihm erfahren werden. Und das Neue, das wir erfahren werden, wird uns dazu bringen, uns hinzuwerfen und ihn anzubeten und zu loben, weil wir so erstaunt sein werden, wie unglaublich Gott ist. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott ist jemand, der euch in Ewigkeit in positives Erstaunen versetzen kann. Gott ist jemand, der euch in Ewigkeit dahin bringt, dass ihr euch eine Ewigkeit lang wirklich hinwerfen wollt, weil ihr sagt, wow, jedes Mal aufs Neue, wow, bist du groß, wow, bist du gut. Unglaublich, Gott, ich preise dich, ich lobe dich. Und er wird es euch nicht nur zeigen, sondern ihr werdet es empfinden, ihr werdet es erleben. Das wird nicht nur ein Schauen sein und ihr steht am Rande und ihr guckt, sondern ihr werdet mittendrin sein. Und ihr werdet unendlich enge Gemeinschaft mit Gott haben und ihr werdet Gott sehen. und in seiner Gegenwart sein und er wird ganz vertraut sein. Das ist toll. Das kann man nicht groß genug machen. Das ist, was unsere Ewigkeitsperspektive ist. Das ist, was du und ich in Aussicht haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist, wozu wir berufen sind. Und wenn es schon für diesen armen Bauern sich gelohnt hat, nach Amerika auszuwandern und diese Schifffahrt in Kauf zu nehmen, wie viel mehr lohnt es sich für uns, die bleibende Stadt stehen zu lassen, die hier ist, und uns nach dem auszustrecken, was das Zukünftige ist. Und während wir bei den Bauern gesagt haben, er hat eine Möglichkeit und es scheint ihm erreichbar, haben wir eine lebendige Hoffnung, die durch Jesus Christus für uns da ist. Das ist der große Unterschied. Wenn wir Christen sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist es nicht dieses Ding, könnten wir eventuell vielleicht das erreichen, sondern in Jesus Christus haben wir das Ja und das Amen. In Jesus Christus haben wir die Zusage, dass wir Kinder Gottes sind, aber da komme ich noch zu. Aber das macht den Unterschied. Es ist keine vage Hoffnung. Da ist eine Zuversicht. Das habe ich euch jetzt erzählt von wie wird es werden. Aber wisst ihr was? Es gibt heute schon einen Vorgeschmack davon. Es ist gar nicht, dass wir jetzt hier in Mühsal leben, bis wir eines Tages dort sind und dann sagen, juhu, ich wusste, es wird gut werden. Nein, Gott gibt uns jetzt schon Zuckerle. Gott gibt uns jetzt schon Vorgeschmack darauf. Wir können das zum Teil jetzt schon erleben. Und wir hören immer wieder, Gottes Reich ist etwas, das schon ist und das kommen wird. Das ewige Leben, so wie ich es euch beschrieben habe, mit dem Körper, der nicht alt wird, das fehlt noch. Ja, das wird, keiner von euch wird sagen, ich habe schon den Körper, der nicht alt wird. Also da sind wir noch nicht. Aber wenn Jesus Christus dein Erlöser ist, wenn er dein Heiland ist, dann lebt der Heilige Geist schon in dir. Und mit dem Heiligen Geist in dir bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Du bist bereits verändert. Du bist Gottes Kind. Gott hat jetzt schon Ja zu dir gesagt. Der Vorhang ist für dich zerrissen, wenn wir dieses Bild nehmen. Du darfst dich ihm jetzt schon nahen. Du darfst jetzt schon in seiner Gegenwart sein. Du kannst jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben. Und das lesen wir im 2. Korinther 3,18, da steht drin, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Was meint es? Damals, als derjenige das geschrieben hat mit dem Spiegel, da gab es noch nicht so tolle Spiegel, wie wir jetzt hatten. Das waren einfach so polierte Metallplatten. Will sagen, so gut du da auch reingeguckt hast, war doch immer ein bisschen verzerrt. Und so ist es. Wir haben jetzt noch nicht das 1:1. Aber wir können den Vorgeschmack von dem haben, wie es werden wird. Und ich möchte euch einfach an das erinnern, wenn du Bibel liest oder wenn du betest, oder wenn du das Meer siehst, oder wenn du Berge siehst, oder wenn du Musik hörst, oder wenn du was besonders Leckeres isst, keine Ahnung, wie du funktionierst, ja. Irgendwo da erlebst du das, wo du Gott so dankbar bist und einfach spürst, Gott ist da. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber irgendetwas gibt es in deinem Leben, wo du spürst, Mensch, Gott ist da. Vielleicht einen kleinen Moment, vielleicht eine große Zeit, keine Ahnung, wie du funktionierst. Aber wenn du merkst, Gott ist da, dann hast du so ein kleines Himmelsfenster. Das ist dieser Moment, wo wir echt zufrieden sind. Ich hoffe, du hast das schon mal gehabt. Also wirklich zufrieden bin ich, wenn ich mit Gott zusammen bin. Wirklich, wirklich zufrieden. Ich kann es nie lang halten, leider. Aber dann bin ich richtig zufrieden. Und das Schöne ist, du bist jetzt schon ein Himmelsbürger. Und das sind die Himmelsfenster. Und was bedeutet es, dass du ein Himmelsbürger bist? Es bedeutet für dich, du hast hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchst du. Solltest du zumindest ganz dringend. Und es kann auch sein, dass hier der eine oder andere anwesend ist, dem dieses Himmelsfenster weit, weit, weit weg erscheint. Und dass keiner von uns ist hier, der nicht ab und an auch durch schwierige Zeiten durchgehen würde. Und ich renne nicht von Himmelsfenster zu Himmelsfenster. Da gibt es auch Zeiten dazwischen, wo es mir schwierig fällt, Gottes Gegenwart zu erleben und seine Nähe zu spüren. Aber dann habe ich was. Und das steht im Psalm 34, 19. Da steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er sieht dein Kummer und er sieht dein Leid. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und er kommt mit dir auch in diese Leidenssituation. Und auch wenn dein Himmelsfenster dann nicht so himmlisch ist, so ist dein Himmelsfenster dann vielleicht eher eine Hand von Gott, die auf deiner Schulter liegt und die dich festhält und die sagt, du bist nicht allein. Auch wenn es blöd aussieht. Und Gott ist da und er hilft dir. Und ich möchte mit euch was machen. Ich möchte mit euch gemeinsam beten. Und das ist der Psalm 21. Ihr dürft sitzen bleiben, aber ich würde ihn einfach gerne mit euch gemeinsam lesen. Und das als ein Gebet antworten, wenn du magst, darauf, wie gut Gott ist. Also lasst uns beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dir, Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Du wirst nicht zulassen, dass mein Fuß wankt. Du, mein Hüter, schlummerst nicht. Du, Herr, behütest mich vor allem Unheil. Du wirst mein Leben behüten. Du behütest mich, wenn ich gehe und wenn ich komme, jetzt und in Ewigkeit. Gott ist gut und er ist mit uns. Ich habe euch die Ewigkeitsperspektive mal ein bisschen dargestellt. Dieses ewige Leben, jetzt kommt der nächste Punkt. Warum haben wir dieses ewige Leben? Es gilt nicht für jeden. Nicht jeder hat ewiges Leben automatisch und von Natur aus. Ganz und gar nicht, sondern unsere Sünde trennt uns Menschen von Gott und von diesem ewigen Leben. Und es gibt für keinen Menschen die Möglichkeit, so gut zu sein, dass er dieses ewige Leben bekommen könnte, weil er so gut ist. Es gibt keinen, nicht du, nicht ich und auch sonst niemand hier im Raum, nicht da draußen, nirgendwo. Es gibt nicht einen Menschen, der es verdient hätte, für das, wie er ist oder für das, was er gemacht hat oder für das, aus welchem Haus er kommt, keine Ahnung, worauf man sich da berufen kann, dieses ewige Leben zu bekommen. Nicht einen. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben Fehler gemacht. Und keiner von uns hat ein Anrecht auf dieses ewige Leben. Kein Recht. Versteht ihr, was ich meine? Kein Fordernis. Mit Recht werde ich da reinkommen, weil ich bin so toll. Sondern es ist die Liebe Gottes, die uns dieses ewige Leben schenkt. Es ist ein Geschenk. Und das steht in Titus 3, 4 bis 5. Eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes, das steht wirklich so drin, steht in Luther. Die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes, die sich darin gezeigt hat, dass er Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, gegeben hat, der für uns gestorben ist, der für uns gesagt hat, für deine und meine Sünde, die werde ich bezahlen, damit wenn du das annimmst, wenn du sagst, ja, ich bin ein Sünder und ich verstehe, dass ich von alleine nicht ewiges Leben habe, aber ich möchte von dir das annehmen, dass du mir Gnade schenkst. Ich möchte deine Gnade haben. Wenn du das annimmst, wenn du seine Barmherzigkeit nimmst und nicht auf deine Werke Wert legst, dann hast du ewiges Leben. Dann ist alles, was ich euch vorhin erzählt habe, dann gehört das dir. Dann hast du es fest. Dann ist es sicher. Dann ist es nichts, was du vielleicht bekommst, sondern dann bist du dazu gemacht. Dann bist du der Himmelsbürger. Und Wiedergeburt in dem Sinne bedeutet nicht, dass du immer wieder neu auf diese Erde kommst und mal als Kuh und mal als Regenwurm und mal als irgendwas. Je nachdem, wie du dich geschlagen hast. Wiedergeburt bedeutet, dass der Heilige Geist in dich eingezogen ist und dass du Anrecht auf dieses ewige Leben hast. Kommen wir zur Jahreslosung zurück. Die Jahreslosung, die da lautet, Achtung, und jetzt wird sie ein bisschen größer. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist der Satz vorne dran. Wir haben von Gott ewiges Leben durch Jesus Christus, der alles gegeben hat für uns. Wir sind sein, wenn wir das annehmen. Wer war Jesus? Jesus kam nicht als König. Jesus, er kam als Diener und als Knecht. Er lebte nicht in feinen Häusern, sondern er lebte bei den Armen und bei den Verstoßenen und er war bei den Kranken und bei denen, die ihn brauchten. Und Jesus hatte auch nicht den heroischen Heldentod, sondern Jesus starb am Kreuz. Ein Fluch. Verflucht ist, wer am Kreuz stirbt. Jesus hat sich erniedrigt und erniedrigt und erniedrigt. Warum? Weil er wusste, was kommen wird. Noch am Kreuz wird bekannt, dass alles macht er, weil er weiß, was kommen wird. Weil er weiß, welche Freude da ist. Und hier zeigt sich jetzt, was du glaubst. Hier zeigt sich, was du lebst. Hast du Ewigkeitsperspektive? Dann ist es dir kein Raub. Dann kannst du wie Jesus sagen, es ist mir kein Raub, wenn mir Unrecht geschieht. Es ist mir kein Raub, wenn ich nicht das Sahnetörtchen bin. Es ist mir kein Raub, weil ich weiß, was mir gehört, weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, weil ich weiß, ich bin gerecht und weil ich weiß, ich werde ewiges Leben haben. Und dazu bist du gerufen, zu sein wie Jesus, dass du zu dem Punkt kommst, dass du sagst, wenn ich das ergreife, was Jesus für mich gemacht hat, dann gehe ich außerhalb des Lagers und werde seine Schmach treiben. Denn ich habe hier keine bleibende Stadt. Das hier ist nicht mein Ding, sondern das Zukünftige, das suche ich. Wir hatten vorhin das Lied gesungen, das übersetzt so viel bedeuten würde wie, in Christus haben wir alles, was wir brauchen. Glauben wir das? In Christus haben wir alles, was wir brauchen. In Ewigkeit und schon heute. Was heißt seine Schmach tragen? Klingt schon heftig, ne? Seine Schmach tragen. Was heißt das? Das heißt Nachfolge leben. Das heißt, dass du erkennst, dass du nicht mehr Teil dieser Welt bist, sondern du bist jetzt Teil seines Reiches. Was heißt das noch? Das heißt, dass die Werte, die dir hier als erstrebenswert gelten, diese Werte gelten für dich nicht mehr. Das heißt, dass diese Werte, die Ziele, die Vergnügungen der Welt, das sind nicht mehr deine. Was bei Gott geachtet ist, gilt in dieser Welt nichts. Barmherzigkeit, Nächstenliebe, den anderen höher achten als ein selbst, zu vergeben, sich auch mal übervorteilen lassen, nach dem Niedrigen zu suchen und nicht nach dem Hohen. Was bei Gott geachtet ist, was ihr einem dieser Kleinsten tut, das tut ihr mir. Was bei Gott geachtet ist, das zählt nichts in dieser Welt. Und was in dieser Welt geachtet ist, das zählt nichts bei Gott. Ob du eine super Karriere hinlegst, interessiert Gott wenig. Ob du besonders schön bist, ob deine Haare besonders lang sind, deine Fingernägel besonders gepflegt sind, ob du 36 oder 42 hast, das interessiert Gott null. Wie dein Partner aussieht, ob du den allerhübschesten hast, das ist für Gott nicht relevant. Ob du schaffst, mit 40 auszusehen wie 25, ist für Gott auch nicht relevant. Das, was in der Welt zählt, zählt bei Gott nicht. Und das muss dir bewusst sein. Du bist da rausgenommen. Für dich gilt es auch nicht mehr. Ach ja, und übrigens, ein doppeltes Bürgerrecht ist nicht möglich. Du kannst nicht Erdenbürger und Himmelsbürger sein. Du wirst dich da entscheiden müssen. Und was in der Bibel ziemlich gut rüberkommt, Jesus Christus wurde nicht mit großen Ehren aufgenommen. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht. Das muss dir klar sein. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Das ist der Punkt. Es ist es wert. Tja, es kann sein, dass du wirklich Schmach tragen musst oder dass du verfolgt wirst. Aber es muss nicht sein. Ich möchte euch ein Zitat bringen von Open Doors. Wer Open Doors nicht kennt, ist eine christliche Organisation, die verfolgten Christen weltweit Unterstützung bringt, die sich für sie einsetzt. Und die haben dieses Zitat in ihrem Januarzettel gehabt. Das hat einer gesagt. Es gibt zwei Prüfungen für die Kirche. Verfolgung und Freiheit. Viele Kirchen in Russland haben Verfolgung erlebt. Doch als die Freiheit kam, konnten sie nicht damit umgehen. Unsere Kirchen werden durch Verfolgung geprüft. Eure Kirchen durch Freiheit. Ich fand das ziemlich gut. Nicht jeder von uns sitzt hier und muss furchtbar Schmach leiden, weil er an Jesus Christus glaubt. Aber wir sind alle aufgerufen, das Lager zu verlassen. Und deswegen ist die Frage, was tust du mit deiner Freiheit? Preist dem Herrn, dass wir keine Verfolgung erleben, aber was tust du mit deiner Freiheit? Und jetzt kommen wir zur Jahreslosung zurück. Ich habe das mit meiner Hausgruppe, mache ich das ganz gerne, dass ich dann die Jahreslosung, dann kann ich viele Meinungen einholen und ja, habe dann hier was zum Präsentieren. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns über die Jahreslosung nachdenken. Was bedeutet das? Und das möchte ich euch auffordern. Was bedeutet das für dich, wenn du sagst, ich habe hier keine bleibende Stadt, sondern ich suche das Zukünftige? Was muss das für dein Leben ausmachen? Müsste sich was ändern? Wie viel suchst du das Zukünftige? Wie viel lebst du in dem Bleibenden? Und ich möchte euch folgende Fragen stellen. Das sind meine Abschlussfragen sozusagen. Damit ihr euch darüber Gedanken machen könnt. Die erste Frage ist, welche Stadt baust du in deinen Gedanken und mit deinen Worten? Welche Stadt baust du? Bist du das Wichtigste in deinen Gedanken? Gönnst du dir einen Gedanken wie, das vergebe ich nicht? Das hat er nicht verdient? Mir gehört was Besseres? Ich werde nicht gesehen? Oder es geht darum, dass ich mich um mich kümmere? Ich bin wichtig? Ist das, worum du dich drehst in deinen Gedanken? Baust du hier deine Stadt oder baust du dort deine Stadt? Die nächste Frage, die ich euch einfach stelle, wo ihr drüber nachdenken könnt und vielleicht dieses Jahr auch konkret Beschlüsse fassen könnt, wie ihr mehr die zukünftige Stadt suchen könnt. Nehmt euch was vor, das schadet nicht, wenn man sich ein paar Ziele steckt. Die nächste Frage ist, welche Stadt baust du mit deiner Zeit? Investierst du deine ganze Zeit in die Stadt hier oder investierst du deine ganze Zeit in die Stadt dort? Damit sage ich nicht, dass ihr alle eure Jobs aufgeben sollt. Das ist nicht die Idee von dem Ganzen. Man kann sehr wohl in seinem Arbeitsfeld für Gott tätig sein. Das ist nicht der Punkt. Aber man kann auch, man merkt sehr wohl, ja, mache ich das für Gott? Oder mache ich das für mich? Oder mache ich das für meinen Nachbarn? Oder mache ich das, weil das generell hoch angesehen ist? Muss ich wirklich so viel arbeiten? Muss ich wirklich 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen? Ist das wirklich zwingend nötig, dass ich mir 3 Lieblingsserien anschaue? Was machst du mit deiner Zeit? Und welche Stadt baust du? Letzte Frage. Welche Stadt baust du mit deinen Finanzen? So, hier wird es jetzt ganz deutlich. Also wenn wir bisher noch alles gut ausreden konnten, die Frage schlechthin ist, welche Stadt baust du mit deinen Finanzen? Und das müsste jetzt jeden von euch überführen, wenn nötig. Ich kann das noch ein bisschen ausführen. Wofür gibst du dein Geld aus, ja? Hast du verstanden, dass du nur ein Verwalter deines Geldes bist, das eigentlich Gott gehört? Und preis den Herrn, wenn er dich mit viel Geld segnet. Aber ey, das viele Geld ist gar nicht für dich. Sondern wenn du viel Geld bekommst, dann hast du die Möglichkeit, viel Gutes zu tun. Dann hast du die Möglichkeit, viel Reich Gottes zu bauen. Freu dich an dem, was Gott dir gibt. Du darfst dir auch mal was gönnen, ist alles nicht so. Aber mach dir trotzdem bewusst, du bist ein Verwalter. Frag einfach Gott. Frag Gott. Es ist toll, wenn Gott dir echt erlaubt, Mensch, kauf dir, ja, ich möchte dich belohnen. Jeder erinnert sich an Ingis bunten Mantel. Ich möchte dich belohnen, nimm diesen Mantel und kauf dir den. Das ist toll. Aber es gibt andere Momente, wo Gott vielleicht sagt, sorry, du brauchst keine 4 Mäntel. Ja? Insofern, was machst du mit deinen Finanzen? Welche Stadt baust du? So. Die Schlussfrage dazu ist nämlich, hast du das Lager verlassen? Bist du rausgegangen zu Jesus Christus oder bist du eigentlich noch im Lager? Und ich garantiere dir, wenn du versuchst, im Lager zu bleiben, dann wirst du dich übel fühlen. Nein, das ist jetzt kein, ich will nicht, dass es dir schlecht geht, das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist einfach, du bist eine neue Schöpfung. Du findest deine Erfüllung darin nicht mehr. Du kannst so viel kaufen, wie du willst, du wirst deine Erfüllung trotzdem nicht darin finden. Das passt nicht mehr zu dir. Ja, du kannst so viel Sport machen, wie du willst und du kannst so gut aussehen, wie du willst. Es wird dich trotzdem nicht ewiglich befriedigen. Das bist du nicht mehr. Und deswegen fühlst du dich miserabel, wenn du im Lager verbleibst, weil du da nicht hingehörst. Deswegen musst du rausgehen. Und weißt du was, du wirst dich gut fühlen. Und das ist, was ich euch nämlich eigentlich sagen will. Ich möchte euch nicht erschrecken. Das ist gar nicht mein Ziel. Es geht mir auch nicht darum, dass es euch möglichst schlecht geht hier auf Erden. Das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist tatsächlich, es geht mir darum, dass es euch besonders gut geht. Und dass du besonders viel Ewigkeitsfreude jetzt schon erlebst. Und ich weiß, es gibt nichts, was mich so glücklich macht, als wenn ich ganz nah an Gott bin. Und das kann sein, indem ich bete, das kann sein, indem ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, weil Gott mal wieder sagt, Mensch, du könntest dich ruhig ein bisschen in deine Kids investieren. Leute, das sind unglaubliche Zeiten. Ich würde für nichts die Zeit, die ich mit dem Gitti auf dem Weihnachtsmarkt verbracht habe, gegen irgendwas tauschen. Das war ein Geschenk. Und je mehr wir rausgehen und sagen, ich bin bereit, diese Schmach zu tragen, desto mehr werden wir beschenkt werden. Mit Freuden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ehrlich nicht. Davon bin ich fest überzeugt. Es wird nicht immer alles einfach sein. Ich habe auch nicht gesagt, dass alles, was ich mache, mir immer Spaß macht. Aber ich weiß trotzdem, Herr, wenn Gott sagt, gut gemacht, du treuer und tapferer Knecht, dafür lebe ich. Und wenn ich was ganz Tolles mache und Gott sagt, mir egal, dann ist es nicht mehr toll. Und es gibt deswegen einen schönen Satz zum Abschluss. Psalm 84, 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Stätte. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Es ist besser, die Tür zu hüten bei Gott, als im schönsten Palast zu leben. Es ist besser. Warum ist das so? Und deswegen ein Zitat zum Ende von John Piper mal wieder. Aber es ist gut. Das ist ein richtig gutes Zitat. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und es ist mit Sehnsucht erfüllt. Nochmal, Klick, haben wir das? Nee. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt und es mit Sehnsucht gefüllt. Du bist gemacht für die Ewigkeit und du hast einen Hunger danach. Hausaufgabe. Denk über die 3 Fragen nach. Und lese den Hebräer 13 ganz. Da gibt es gute Impulse, die uns helfen können, uns zu überlegen, wie können wir unser Leben auf die Ewigkeit ausrichten. Und schreib dir was raus. Du musst nicht komplett in allem 100 Punkte haben, aber nimm dir etwas vor. Warum? Weil Jesus Christus für dich gestorben ist und weil er dir ewiges Leben gibt und weil es wert ist. Herr, ich bete, dass du uns herausreißt, wo wir an der bleibenden Stadt festhalten. Und ich danke dir, dass du für uns Freude, die Fülle hast. Herr, dass du für uns eine gute, gute Zukunft und eine tolle Gegenwart in deiner Gegenwart bereiten möchtest. Danke, dass durch Jesus Christus wir erlöst sind, Herr. Und dass wir ewiges Leben haben werden, uns jetzt schon haben. Herr, ich bete, dass du uns diese Woche aufzeigst, wo wir nicht das Lager verlassen haben. Und ich bitte, dass du uns Kraft und Mut gibst, hinauszugehen, wo du bist, Herr. Und ich bete, dass wir die Freude erkennen, die wir in dir haben. Herr, du bist unser Alles, Herr. Christus, du bist unsere Hoffnung. Herr, wir preisen dich. Amen.